Während dem Wahlkampf hat Donald Trump mehrfach gesagt, dass das Wort Zölle sein absolutes Lieblingswort im Wörterbuch ist und dem hat er jetzt Taten folgen lassen, er hat jetzt mehrere Zölle eingeführt und heute sprechen wir darüber, ob jetzt ein Zollkrieg möglicherweise einen Börsencrash auslösen könnte. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte, der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und das eben ohne Ausnahme mittlerweile bereits im 11. Jahr. Im Newsletter, da erwarten dich ganz verschiedene Themen. Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder dargestellt im Newsletter, wenn ich bestimmte Bereiche für besonders interessant erachtet hatte. Das waren in den letzten Jahren Themen wie digitale Assets oder auch wie Energieaktien im Jahr 2020 oder auch wie Immobilienaktien oder auch wie Lithiumaktien. Und wenn du jetzt sagst, ja, das interessiert dich, dir gefällt der Podcast, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr aktuelles Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute darüber, ob jetzt ein Zollkrieg möglicherweise einen Börsencrash auslösen könnte. Der neue US-Präsident, der hat jetzt einen Zoll von 25% auf alle Importe aus Mexiko und Kanada erhoben und einen zusätzlichen Zoll von 10% auf alle Importe aus China. Energieimporte aus Kanada, die werden mit einem reduzierten Zoll von 10% belegt. Es ist auch vorstellbar, dass noch weitere Zölle kommen in die Richtung anderer Wirtschaftsräume, beispielsweise auch in die Richtung der Europäischen Union. Wer bezahlt jetzt eigentlich den Zoll? Die USA, die hat natürlich keinen direkten Einfluss auf die Jurisdiktion China, auf Mexiko oder auch auf Kanada. Also sie können nicht direkt sagen, dass sie dort jetzt Steuern einführen, dass jetzt ein Kanadier hier irgendwie mehr Steuern bezahlen muss. Das können sie natürlich nicht, weil es ja eine individuelle, eine eigenständige Jurisdiktion ist. Sie können nur sagen, wenn diese Länder, wenn die den Binnenmarkt, wenn die den Wirtschaftsraum der USA nutzen möchten, dann können sie halt sagen, dass dann hier so etwas eingeführt wird oder erhöht wird, wie das, was sie jetzt getan haben, einen solchen Importzoll, dass dann eben ein Exporteur, der in Mexiko sitzt, der jetzt Produkte in die USA verkaufen möchte, dass der dann eben hier an der Grenze dann hier einen solchen Zoll bezahlen muss. Und für die USA, da ist es im Endeffekt ein Schutzzoll. Und für Mexiko, China und Kanada, da ist es natürlich ein Strafzoll. Aber wer bezahlt das am Ende? Sie können nicht direkt den Verbraucher in diesen Ländern belasten. Wer bezahlt am Ende einen solchen Zoll? Am Ende bezahlt einen solchen Zoll zumindest zum Teil sicherlich der amerikanische Verbraucher, der dann das mexikanische Produkt im Supermarkt kauft oder wo auch immer das verkauft wird. Der wird es am Ende mindestens zum Teil bezahlen, weil es gibt ja nur zwei Wege. Entweder ist es so, dass eben die Firma, sagen wir jetzt in Mexiko, dass die sagt, okay, wir reduzieren jetzt die Preise, weil wir jetzt hier diese zusätzlichen Kosten haben, sodass dann am Ende der Verkaufspreis in den USA der gleiche bleibt. Oder sie sagen halt, das können wir nicht machen, wir haben diese Marge gar nicht, wir müssen das weitergeben. Dann muss es am Ende halt der Verbraucher in den USA bezahlen. Und es wird in der Praxis sicherlich eine Kombination sein, dass eben zum Teil gesagt wird, okay, wir geben das weiter. Teilweise wird vielleicht auch auf die Marge verzichtet, je nachdem auch, welche Preissetzungsmacht dann die jeweilige Firma hat. Aber der Verbraucher wird auf jeden Fall dann auch belastet in den USA. Der muss eben mindestens zum Teil dann auch hier diese Zölle bezahlen. Wir haben dann noch den Wechselkurs. Der Wechselkurs, der kann je nachdem, wie der sich entwickelt, der kann auch einen Teil dann der Zölle aufheben. Also wenn jetzt der mexikanische Peso, wenn der deutlich abwertet, dann hebt er zum Teil eben diese Zölle auf. Also wir haben jetzt als erste Reaktion auch gesehen, dass der mexikanische Peso oder auch der kanadische Dollar oder auch der Euro schon in der Vorwegnahme, dass hier auch etwas gegenüber der Europäischen Union dann gemacht werden könnte. Da haben diese Währungen schon deutlich verloren. Also wir reden über mehrere Prozent als erste Reaktion auf die Einführung von diesen Zöllen. Und das ist dann etwas, wo das dann aufgehoben wird ein Stück weit, weil dann der Exporteur, der in Mexiko sitzt, der muss es dann nicht komplett weitergeben, weil er hat ein Stück weit dann den Währungsvorteil. Also, dass er kompetitiver geworden ist, in dem Umfang, dass eben der Peso abgewertet hat. Und zum Beispiel muss er dann am Ende vielleicht nur 20%, nur 15% dann nur mehr Kosten tragen, wenn der Peso eben entsprechend dann hier abwertet. Also das kommt natürlich on top und das beeinflusst dann die Rechnung auch. Aber nichtsdestotrotz, in vielen Fällen werden eben die Verbraucher in den USA dann hier mehr Kosten haben. Was ist jetzt die offizielle Begründung für diese Zölle? Also warum macht es die USA? Warum hat jetzt Trump hier das gemacht? Das hat er im Wahlkampf ja auch gesagt. Jetzt hat er es eingeführt. Also was ist hier die offizielle Begründung? Hier möchte ich eine Pressemitteilung von offizieller Stelle zitieren. Und zwar schreibt das Weiße Haus das folgende, Zitat Anfang. Präsident Trump ergreift mutige Maßnahmen, um Mexiko, Kanada und China für ihre Versprechen zur Verantwortung zu ziehen, die illegale Einwanderung zu stoppen und den Zustrom von giftigem Fentanyl und anderen Drogen in unser Land zu verhindern. Frühere Regierungen haben es versäumt, die wirtschaftliche Position Amerikas voll auszunutzen, um unsere Grenzen vor illegaler Migration zu schützen und die Geißel Fentanyl zu bekämpfen und haben es vorgezogen, die Probleme schwellen zu lassen. Zitat Ende. Wir sehen, hier spricht das Weiße Haus davon, dass die wirtschaftliche Position genutzt werden soll, dass das eben andere Administrationen nicht gemacht haben und sie wollen das jetzt stärker nutzen. Was meinen die damit? Die meinen damit, dass der Binnenmarkt in den USA eben sehr, sehr groß ist und dass das natürlich attraktiv ist für andere Länder, dass sie dort diesen Markt als Absatzmarkt haben. Und das ist natürlich dann auch eine Verhandlungsmasse, weil andere Länder wollen dort verkaufen und dann kann die USA natürlich sagen, wenn ihr dort verkaufen wollt, dann müsst ihr vielleicht auch in der Richtung ein bisschen mehr das machen oder jenes machen. Das schreibt hier im Endeffekt das Weiße Haus. Und wenn wir grundsätzlich uns mal überlegen, was bringen eigentlich Importzölle oder was ist dort die Macht, was ein Staat hat, dann kann ein Staat über Importzölle versuchen, die eigene Wirtschaft zu schützen, weil ein Staat sagt, dass zum Beispiel ein anderes Land, dass die hier irgendwo Wettbewerbsverzerrungen machen, weil die zu viel Subventionen irgendwo haben, dann kann eben der Staat sagen, wir müssen unsere Wirtschaft schützen. Und wenn ihr dann diese subventionierten Produkte hier in unser Land bringt, dann müsst ihr eben hier auch einen höheren Zoll bezahlen, damit wir unsere Wirtschaft eben schützen. Also das ist so die erste Motivation, warum ein Staat es einführt. Oder eben auch das Fehlverhalten aus Sicht des Staates, der den Importzoll erhebt, dass das Fehlverhalten von Handelspartnern, dass das eben damit sanktioniert werden kann und dass Zölle als eine Art Verhandlungsinstrument eingesetzt werden, um eben eine Verhaltensänderung zu bewirken. Eben weil ein Staat nicht in die andere Jurisdiktion eingreifen kann, ein Staat kann dort nicht die Subventionen ändern, also die Europäische Union kann nicht in China die Subventionen ändern. Sie können nur sagen, wenn China eben hier Produkte verkaufen will, wenn sie den Markt der Europäischen Union nutzen möchte, also wenn China den Markt nutzen möchte, dann müssen sie eben hier höhere Zölle bezahlen. Das können sie machen, aber sie können nicht die Subventionspolitik in China ändern. Und Importzölle, Strafzölle, Schutzzölle, je nachdem, wie du das bezeichnen möchtest, oder auch Zusatzzölle, ich meine, kann man in alle Richtungen bezeichnen. Am Ende geht es immer ums Gleiche. Das ist jetzt nicht etwas Neues, sondern das setzt auch die Europäische Union ein. Das hat auch die Biden-Administration eingesetzt. Also das ist jetzt nicht ein neues Thema, sondern eben Staaten setzen das ein aus diesen diskutierten Überlegungen. Oder auch, dass man eben Länder sanktioniert, wie jetzt zum Beispiel gegenüber Russland. Das ist ja genau das Gleiche, dass man dort auch eben dann massive Zölle hat oder andere Themen, um eben dann Handel zu stoppen oder um eben einfach hier Einfluss zu nehmen. Und das ist halt etwas, was man wirtschaftlich machen kann mit solchen Zöllen. Und die Europäische Union, die hatte zum Beispiel im Oktober 2024 Zusatzzölle eingeführt auf die Einfuhr von Elektroautos aus China von bis zu 35% für einen Zeitraum von 5 Jahren. Also sogar höher jetzt gegenüber dem, was jetzt die USA eingeführt hat, wobei das natürlich auf alle Produkte in den USA gilt. Aber die Begründung jetzt bei der Europäischen Union war damals, dass man eben gesagt hat, dass die chinesischen Hersteller, die werden hier unfair subventioniert. Damit ist der Preis, den sie anbieten können nach außen, dem Konsumenten gegenüber, das ist nicht fair. Das ist nicht mehr kompetitiv dann mit den eigenen Herstellern. Und deswegen muss man hier eben wieder Waffengleichheit herstellen. Und dann sagt man halt, okay, wenn ihr jetzt verkaufen wollt in die Europäische Union, dann müsst ihr hier dann diesen Zusatzzoll bezahlen, weil sie natürlich nicht die Subventionspolitik in China direkt ändern können. Und generell natürlich als Staat hast du eine umso größere Macht, wenn dein Absatzmarkt eben größer ist. Also je größer der Absatzmarkt, desto größer ist natürlich auch die Macht, die du dann in einer Verhandlung hast. Also wenn du ein ganz kleines Land bist, wo der Absatzmarkt nicht wirklich relevant ist, dann hast du natürlich da überhaupt keine Macht, weil du kannst natürlich Zölle einführen, aber es interessiert halt niemanden, weil es nicht relevant ist. Also es muss immer auch relevant dann sein, damit man überhaupt eine Verhaltensänderung bewirken kann, damit es überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Auch die Biden-Administration, die hat auch mit Strafzöllen gearbeitet im Mai 2024. Da wurden zum Beispiel die Zölle auf bestimmte Produkte aus China erhöht, auf importierten Stahl, auf E-Autos. Und Biden hat damals Folgendes gesagt, Zitat Anfang, wir werden nicht zulassen, dass China unseren Markt überschwemmt, was den amerikanischen Automobilherstellern unmöglich macht, fair zu konkurrieren. Zitat Ende. Da siehst du, das ist mehr oder weniger genau die gleiche Begründung, was auch die Europäische Union gesagt hat, dass eben China hier zu stark eingreift und damit die Preise eben nicht wettbewerbsfähig sind, dass das nicht kompetitiv ist. Was auch ganz interessant ist, gemäß der Tax Foundation ist es so, dass hier die Strafzölle, die vereinnahmt wurden unter der Biden-Administration, das war mehr gegenüber den vereinnahmten Strafzöllen während der Trump-Administration. Also auch hier muss man immer aufpassen, wie das medial eben rüberkommt mit den jeweiligen Daten. Also was sind wirklich auch die Daten dazu? Das ist eben wichtig zu wissen, dass Strafzölle auch in der Vergangenheit eingesetzt wurden, dass hier die Biden-Administration sogar mehr vereinnahmt hat gegenüber der damaligen Trump-Administration in der ersten Amtszeit. Also, dass man das ein bisschen einordnen kann. Und worum geht es jetzt der neuen amerikanischen US-Administration? Also, warum haben sie das jetzt eingeführt? Was ist da die Situation? Wir hatten da schon das zitiert vom Weißen Haus. Da haben wir schon gesehen, dass es eben vor allem auch darum geht, dass man den Absatzmarkt der USA, dass man hier diese wirtschaftliche Macht, die sie haben, dass man das auch einsetzen möchte bei Verhandlungen, wenn es um andere Themen geht, dass es einfach ein Druckmittel ist, dass man also im Ergebnis eine Verhaltensänderung erreichen möchte. Und hier geht es eben den USA um eine Verhaltensänderung bei der Drogenpolitik und bei illegaler Migration, wenn wir zum Beispiel jetzt an Mexiko denken und auch im Bereich vom zwischenstaatlichen Handel, weil es eben ein großes Defizit gibt, was die USA hat. Der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon, der hat kürzlich Folgendes zu den Zöllen gesagt, Zitat Anfang, sie sind eine wirtschaftliche Waffe. Ich würde es relativieren, wenn es ein wenig inflationär ist, aber gut für die nationale Sicherheit, dann soll es so sein, Zitat Ende. Also, erstens wirtschaftliche Macht, man will das als Druckmittel für andere Themen einsetzen. Wir hatten das ja auch zum Beispiel jetzt bei Kolumbien, wo die dann hier illegale Migranten nicht zurücknehmen wollten. Da war das ja genau das Gleiche, dass dann die USA mit diesen Zöllen operiert hat und dann die Verhaltensänderung erreichen wollte, dass sie eben diese Migranten doch zurücknehmen. Und sie haben eben die Macht, weil eben der Binnenmarkt so groß ist, weil andere Länder so viel dort absetzen können. Also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist eben das Handelsdefizit, das Trump oft schon gesagt hat, dass das eben aus seiner Sicht eben ein Problem ist. Und zwar, wenn wir uns das mal bei Mexiko anschauen, dann ist es dort so, dass die USA, die hatten 2022 ungefähr Waren im Wert von 362 Milliarden Dollar exportiert nach Mexiko, aber sie haben wesentlich mehr importiert von Mexiko, also fast 500 Milliarden Dollar. Und dementsprechend gibt es aus dieser Handelsbeziehung ein Defizit. Und insgesamt hat die USA auch ein sehr, sehr großes Defizit, wenn man alle Handelsbeziehungen anschaut. Also die USA, die importiert wesentlich mehr gegenüber den Exporten. Da reden wir von einem Defizit, was in der Spitze bei fast 1.000 Milliarden war. Jetzt sind wir irgendwo im Bereich 800, 900 Milliarden Dollar. Und es war halt vor 20 Jahren, war das halt nur 300 Milliarden Dollar. Also es gibt hier ein massives Defizit. Da müsste man natürlich überlegen, warum ist das so? Also warum importieren die mehr Produkte gegenüber den Exporten? Aber in jedem Fall sagt eben hier Trump, dass das ein Problem ist. Er möchte eben, dass die anderen Länder dass die eben mehr importieren von den USA. Und das ist eben ein weiterer Faktor. Und der dritte Faktor, das ist das Thema, dass man auch Zölle als Einnahme für den Staat sieht, also auch als eine Möglichkeit, zum Beispiel teilweise die Einkommensteuer zu ersetzen oder andere Steuerarten. Aber man muss halt sagen, am Ende bezahlt es auch vor allem natürlich dann der Verbraucher in den USA, wie wir am Anfang diskutiert haben. Also, worum geht es der neuen US-Administration? Warum hat man diese Zölle eingeführt? Das sind drei Punkte. Also einmal Druckmittel für Verhandlungen in anderen Fragen. Handelsdefizit wird als Problem gesehen und eben, dass man auch Zölle als Einnahme hat für den Staat. Wenn man sich das medial anschaut, würde ich sagen, dass das höchste Gewicht, dass das bei der Verhaltensänderung zu sehen ist. Also dass eigentlich die Zölle vor allem einsetzen als Druckmittel, um andere Sachen zu erreichen. Trump wurde jetzt von einem Reporter gefragt, was die beiden Länder, also Kanada und Mexiko, tun müssen, damit die Zölle wieder aufgehoben werden. Und hier hat er Folgendes gesagt, Zitat Anfang. Sie müssen ihren Handel ausgleichen. Sie müssen verhindern, dass Menschen in unser Land strömen und wir haben es gestoppt. Sie haben es nicht gestoppt. Wir haben es gestoppt. Und wir müssen Fentanyl stoppen. Fentanyl hat dieses Jahr mindestens 200.000 Menschen getötet. Zitat Ende. Da sehen wir auch, hier werden zwei Punkte angesprochen. Hier sagt er nicht das mit den Einnahmen für den Staat, sondern er sagt eben Handelsdefizit und Verhaltensänderungen in anderen Fragen. Was hier sicherlich das Problem ist, ist, dass es gar nicht quantifiziert ist. Also was bedeutet es jetzt, dass er sagt, okay, also was genau muss erreicht werden jetzt in Bezug auf das Thema Migration? Also was sind da die Parameter, was sind die Metriken? Was wird gemessen, wann dann am Ende der Zoll wieder fallen kann? Das ist natürlich hier gar nicht genau quantifiziert und ist damit natürlich sehr wenig greifbar, erscheint extrem willkürlich. Und auch das Handelsdefizit, wenn wir uns das überlegen, dann ist es am Ende natürlich dann eine Entscheidung von den Verbrauchern, von den Kunden, von den Unternehmen, wo die Produkte beziehen. Also wenn die jetzt zum Beispiel wollen, okay, Mexiko muss mehr Produkte kaufen von den USA, klar, dann haben wir den Staat, der kann natürlich auch als Staat Produkte kaufen aus den USA, aber wir haben auch Verbraucher, Unternehmer, die eben Produkte beziehen und die treffen die Entscheidungen natürlich auf Basis ihrer eigenen Logik, also auf Basis von Vergleichen, von Überlegungen, warum sie jetzt lieber, was weiß ich, zum Beispiel ein deutsches Produkt kaufen gegenüber einem amerikanischen Produkt. Also das ist natürlich auch die Frage, was heißt es, sie müssen ihren Handel ausgleichen, ist natürlich jetzt auch ein bisschen vage und also das ist sicherlich jetzt nicht genau konkretisiert. Die Frage ist jetzt, löst ein Zollkrieg jetzt möglicherweise einen Börsencrash aus? Die Börse, die prüft alle Faktoren auf die Frage, inwieweit die Ertragskraft der gehandelten Unternehmen durch neue Ereignisse, durch neue Informationen rauf oder runter geht. Neue Zölle, wie jetzt verabschiedet, die erhöhen in keinem Fall natürlich die insgesamte Ertragskraft der gehandelten Unternehmen, weil sie ja einfach Geld aus dem Wirtschaftskreislauf rausnehmen. Also es ist im Endeffekt wie wenn die Unternehmenssteuer in den USA zum Beispiel erhöht wird. Dann ist es erstmal von der Unternehmensbewertung her betrachtet ja nicht positiv, sondern unmittelbar wird der Unternehmenswert geringer, wenn eine höhere Unternehmenssteuer eingeführt wird. Und genauso ist erstmal ein Zoll, der nimmt erstmal Geld aus dem Wirtschaftskreislauf raus. Und deswegen wird die Ertragskraft der gehandelten Unternehmen insgesamt sicherlich dadurch nicht erhöht, sondern insgesamt reduziert. Es gibt natürlich auch immer Gewinner. Es gibt Gewinner, die eben in den USA tätig sind, die nationale Lieferketten haben. Oder auch wenn du an irgendwelche Lithiumminen denkst oder auch Minen von seltenen Erden denkst, die in den USA sitzen, die profitieren natürlich dann erstmal, weil dann andere Alternativen eben teurer werden. Aus Kapitalmarktsicht ist jetzt die entscheidende Frage, ob die initiierten Zölle, ob die lediglich als kurzfristiges Druckmittel für Verhandlungen über andere Fragen gesehen werden oder ob die länger bestehen bleiben. Das ist die Kernfrage. Wenn die länger bestehen bleiben, wenn die sich gegenseitig hochschaukeln, was wir jetzt auch schon sehen konnten, dass eben dann Kanada reagiert, dass da Gegenreaktionen kommen, dann ist es natürlich sehr negativ für den Kapitalmarkt, weil natürlich die Planungssicherheit stark runtergeht für Investitionen, weil aber auch Importzölle dann das Wirtschaftswachstum belasten und Importzölle tendenziell eben auch die Preise für Verbraucher jetzt in dem Fall in den USA erhöhen und damit auch eine neue Quelle für Inflation sein können. Also die entscheidende Frage, ist das jetzt ein kurzfristiges Thema oder schaukelt sich das hoch und auch mit vielen weiteren Ländern? dass es dann auch mit der Europäischen Union und weiteren Ländern, dann wird es natürlich irgendwann sehr, sehr unübersichtlich, sage ich mal. Und das ist eine große Unsicherheit und das mag der Kapitalmarkt natürlich nicht. Die unmittelbare Reaktion der Börse bisher, das war vor allem am Währungsmarkt, eine Abwertung gegenüber dem Dollar aus Sicht vom kanadischen Dollar, vom mexikanischen Peso, aber auch vom Euro. Also der Dollar hat aufgewertet. Wir haben auch jetzt im ersten Schritt eine negative Reaktion von Aktienindizes gesehen, weil es eben die Unsicherheit erhöht, weil eben auch gar nicht klar ist, wann fallen diese Zölle wieder weg, weil es eben jetzt keine quantitativ eindeutig feststellbaren Themen sind. Also es müsste ja gesagt werden, wenn ihr genau das macht anhand der Metriken, dann würden wir es zurücknehmen. Aber das ist ja nicht genau quantifiziert. Okay, Handel ausgleichen könnte man sagen, wenn das Handelsdefizit auf Null ist, aber das ist ja nicht zentralistisch zu regeln, sondern das sind ja eben die Entscheidungen von den Unternehmen, von den Verbrauchern, wo die Produkte kaufen. Also erstmal natürlich negative Reaktion. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hatten wir das während der ersten Amtszeit, da hatten wir 2019, da hatten wir zweimal einen Rückgang beim S&P 500 von einmal knapp 8% und einmal knapp 7%. Und in beiden Fällen war das damals dann hier auch das Thema der Zölle. Die Angst hier, dass es eben hier wirklich am Ende das sich dann hochschaukelt, dass es hier dann wirklich eine Art Zollkrieg gibt. Das war in der Vergangenheit dann, also 2019 auch schon das Thema, eben 7%, 8%. Und ob wir jetzt etwas in einem größeren Ausmaß sehen, hängt eben von dem Hochschaukeln ab. Wenn wir alles mal anschauen, was öffentlich gesagt wurde, dann deutet schon relativ viel an, dass es eher in die Richtung Verhaltensänderungen gibt, also dass es auch sein kann, dass sehr schnell das dann wieder zurückgezogen wird, weil nur irgendwas eben erreicht werden will, weil man da irgendwie das als Verhandlungsstärke irgendwie einsetzen möchte. Aber natürlich steckt man nicht drin. Das könnte auch sich hochschaukeln. Dann wäre das sehr, sehr negativ für die Börse. Dann hätte das auch natürlich das Potenzial, dass es der Startschuss wäre für einen Bärenmarkt. Aber es kann auch sein, dass es schnell zurückgezogen wird. Generell ist es halt so, dass wir natürlich einen Markt haben, vor allem auch in den USA, wo sehr viel Erwartungshaltung eingepreist ist. Also wenn du einen solchen Markt hast, dann kann eben ein Thema kommen wie ein solches Thema, wo dann auch als Verkaufsgrund gesehen wird. Also das hatten wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt mal an China denken, da hatten wir auch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und dann hat es ja sofort zu einem kurzfristig starken Ausverkauf gesorgt, also starken Rückgang. Und das ist vor allem auch, weil eben der Markt so viel Euphorie schon hat. Und wenn dann auf diese Euphorie etwas Negatives trifft, dann kann auch eine größere Reaktion erfolgen. Wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich eher in die Richtung tendieren, dass das halt eher als Verhandlungsmasse eingesetzt wird und dass auch sein kann, dass es auch sehr schnell wieder zurückgezogen wird. Und da wirst du auch sofort wieder eine Gegenrallye sehen. Also wenn ich eine Glaskugel hätte, würde ich eher in diese Richtung tendieren. Aber natürlich steckt man nicht drin und wir werden es abwarten. Es ist auf jeden Fall auch nicht etwas, wo man als langfristiger Anleger deswegen seine Strategie komplett verändern sollte. Und dass man aktuell jetzt Anfang 25 auch eine gewisse Cash-Position haben sollte oder auch vielleicht ein bisschen in Anleihen investieren sollte, das macht eh Sinn. Ist auch spannend, aktuelles Thema der Anleihen durchaus. Also das ist mal so das Thema. Und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute nochmal das Zitat von dem Chef von JP Morgan, von Jamie Dimon. Und der hat kürzlich Folgendes zu den Zöllen gesagt. Zitat Anfang. Sie sind eine wirtschaftliche Waffe. Ich würde es relativieren. Wenn es ein wenig inflationär ist, aber gut für die nationale Sicherheit, dann soll es so sein.